Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schenken Sie sich Wasser rum.
Man sinkt ganz schön tief ein.
Ja, ich bin auch noch so ein Sitz. Dass Sie auch noch neben mir sitzen müssen. Ich nehme das Tuch. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Diskussionsrunde zum Thema der politischen Bildung Jugendlicher. Ich darf hier eine kompetente Runde begrüßen. Das ist Frau Monika Barz. Sie ist Schulleiterin der Susanna-Eger-Schule. Wie Sie alle wissen, nicht Frau Barz, aber Frau Eger, eine berühmte Leipziger Köchin, die ein tolles Kochbuch geschrieben hat. Frau Barz leitet eine Berufsschule mit allem drum und dran, also mit Berufsvorbereitungsklassen, Wirtschaftsgymnasium und so weiter. Dann darf ich herzlich begrüßen Frau Brunhild Kurz, Kultusministerin in Sachsen, wobei es heißt hier wie in Bayern ja auch Staatsministerin für Kultus. Ja. Dann Frau Professor Dr. Astrid Lorenz, sag mal kurz Politikwissenschaftlerin an der Uni Leipzig und dort auch mit in der Lehrerbildung tätig. Und Herrn Friedrich Roderfeld, wir haben uns ein bisschen schlecht platziert hier. Eigentlich bin ich viel größer. aber Herr Roderfeld wächst jetzt hoffentlich nicht weiter. Vorsitzender des Landesschülerrats. Und auch wenn ich es richtig verstanden habe, im Expertenrat für politische Bildung mit aktiv. Mein Name ist Thomas Kersten, ich bin seit 20 Jahren Bildungsredakteur bei der Zeit. Ich habe auch einen ordentlichen Beruf gelernt, ich bin Industriekaufmann, habe Informatik studiert und was in diesem Zusammenhang vielleicht nicht ganz unwichtig ist, als ich so jung war wie Herr Roderfeld, war ich ganz links außen. Inzwischen bin ich in der Mitte oder ein bisschen alterskonservativ, je nachdem, wie man das beurteilen mag. Und das möchte ich auch ausdrücklich sagen. Ich man ist ja gern als Journalist ein bisschen naseweiß und besserwisserisch. Das bin ich bei diesem Thema auf jeden Fall überhaupt nicht. Ich finde es selbst sehr interessant und vieles in dem Bereich ist mir auch noch unklar. Ich weiß genau wie Sie, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, aber wie man das sozusagen richtig auf die Schiene bringt, wie man das richtig anpackt, also die politische Bildung Jugendlicher, finde ich selbst ein sehr wichtiges und ein sehr interessantes Thema. Und was wir heute eigentlich zusammen hier machen wollen, ist das Thema mal so ein bisschen arrondieren, also zu gucken, in welchen Punkten eigentlich Handlungsbedarf ist, wo man was machen kann, wer was machen kann und was überhaupt erfolgversprechend ist. So meine Eingangsfrage oder mit ein paar Worte möchte ich noch dazu sagen, weil die ich gucke jetzt natürlich von außen auf Sachsen und was einem da auffällt ist, da haben wir auch ausführlich drüber berichtet, dass Sachsen-Schüler glänzen in vielen Bereichen. Sie sind bei den Ländervergleichen immer ganz vorne, teilweise atemberaubend weit vorne, stellen Bayern in den Senkel. Das ist also sozusagen die glänzende Seite der sächsischen Schüler und Jugendlichen. Und dann gibt es aber ja offensichtlich ein Problembereich. Also Sie kennen vermutlich besser als ich diesen Sachsen-Monitor, wo rausgekommen ist, dass, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ungefähr 30% der Jugendlichen hier offen rassistische und, ich sag mal so, rechtsaußen Meinung vertreten. Das ist natürlich alarmierend und auch die Wahlergebnisse habe ich so interpretiert, dass bei den Jungwählern, dass die Jungwähler überproportional viel sehr weit rechts wählen in Sachsen. So, also auf der einen Seite ist sozusagen Sachsen hui, auf der anderen Seite pfui. Und mich würde mal interessieren, ob da nicht was fürchterlich schief läuft hier. Und die Frage möchte ich, also diese Frage möchte ich erstmal allen stellen. Vielleicht, weil das eine stark politische Frage ist, kann Frau Kurz beginnen und dann die Runde weiterführen.
Ja, meine Damen und Herren, ich habe mich ja schon sehr zeitig, sofort nach Veröffentlichung des Sachsen-Monitors geäußert. Herr Kerstan, es ist schon erschreckend, wenn bei den 18- bis 27-Jährigen jetzt 29% sagen, also der Nationalsozialismus ist wohl gar nicht so schlimm gewesen, oder 49% sagen, also Muslime sollte das die Einreise nach Deutschland verboten werden, 46% sagen, die Juden sind nur darauf aus zu profitieren aus ihrer Geschichte. Das habe ich spontan gesagt, das macht mich erschrocken. Äußerungen von jungen Menschen in dieser Größenordnung und mit diesem Inhalt. Jetzt haben Sie die Kontroverse, den Gegensatz dargestellt, PISA-Ergebnis und Äußerungen politischer Einstellung von jungen Menschen. Und da sage ich als Kultusministerin jetzt erst einmal ganz oben an als Überschrift, und da halte ich auch die Hände ein Stück über meine Lehrerinnen und Lehrer. Schule allein macht noch keine bessere Gesellschaft. Und Schule allein ist nicht dafür verantwortlich, dass diese Äußerungen von Jugendlichen so getätigt wurden, wie sie getätigt wurden. Das ist eine Grundbotschaft, die ich senden muss. Nichtsdestotrotz ziehe ich mich jetzt nicht zurück und sage, die anderen sind ja schuld, wir müssen mal die Gesellschaft besser machen. Das geht schon mal gar nicht. Ich habe mir sehr zeitig und sofort darüber Gedanken gemacht. Ich bin seit 1977 Lehrerin. Haben wir in Sachsen Politik zu lange aus unseren Schulen draußen gelassen? 1989, ich habe selbst an runden Tischen gesessen, wollten wir die Lehrerinnen und Lehrer von politischer Bildung, die wir immer mit Parteipolitik untersetzt haben, automatisch, ne? Also erstmal gar nichts mehr wissen. Und es gab auch einen Erlass, der ist jetzt geändert, dass Politikerinnen und Politiker ganz lange Zeit vor Wahlen aus den Schulen draußen bleiben mussten. So. Das ist sicher nicht richtig gewesen. Schule ist kein unpolitischer Raum. Demokratie ist kein Pizzaservice. Wir müssen unsere Lehrerinnen und Lehrer auf dem Weg intensiv begleiten. Und wir haben eine Altersstruktur, die so normal nicht ist. Wir haben viele ältere Lehrerinnen. Die mittlere Generation ist sehr schwach vertreten und eine junge Lehrergeneration. Und jetzt gilt es, dass wir uns gemeinsam mit ganz konkreten Vorschlägen und Begleitaspekten auf dem Weg machen, unsere Schule zu einem Diskussionsort der aktuellen Tagespolitik werden zu lassen. Politik darf aus Schule nicht draußen bleiben. Und ich erhoffe mir heute von unserer Diskussion, dass wir viele Anregungen hier mitnehmen können.
Vielen Dank. Frau Barth, merken Sie diesen Unterschied in Ihrer Schule auch? Also sehr gute schulische Leistung und Nachhilfebedarf im Bereich Demokratie?
Also ich würde keinen Zusammenhang darstellen zwischen schulischer Leistung und Nachholbedarf in Politik. Wir haben seit circa 3 Jahren eine Veränderung in der Schülerzusammensetzung an unserem beruflichen Schulzentrum. Wir sind Ausbilder für Gastronomieberufe und Ernährungsberufe und haben auch eine Hotelfachschule angesiedelt und Schüler im Bereich der berufsvorbereitenden Maßnahmen. Wir haben sehr viel ausländische oder Migrationsschüler mittlerweile an der Schule und hier ergibt sich ein großer Erklärungsbedarf mit den Erlebnissen, die die Schüler in die Bildungslandschaft hereinbringen und dort müssen wir die Lehrer unterstützen, dass sie erklären können.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel für, also wo sich Erklärungsbedarf ergibt?
Die Lehrer haben die Lebensgeschichten dieser Migranten erlebt und angehört. So, und dort muss den deutschen Jugendlichen Erklärung gegeben werden. Religionen, die in den Ländern gelebt werden. Wie gehe ich damit um? Wie tolerant sind wir miteinander? Wie unterstütze ich die Schüler? Und dort haben wir unwahrscheinlich viel nachlegen müssen und uns schulen müssen. Und da brauchen Lehrer unbedingt Hilfe in Programmen.
Okay, wir können ja nachher auch noch auf Ihr Programm zurückkommen, in dem Sie mitmachen. Das würde mich auch sehr interessieren. Frau Professor Lorenz, Sie sind ja auch in der Lehrerbildung tätig, aber als Wissenschaftlerin, wie ich, auf eine andere Art beobachten Sie ja auch. Wie sehen Sie diesen Widerspruch, also der glänzenden Fachleistung und der nicht so glänzenden Demokratieleistung sozusagen der Schüler?
Ja, ich beschäftige mich in meiner Forschung mit Demokratisierungsforschung auch, Systemwechseln. Und was wir sehen, ist, dass Sachsen gar nicht rausfällt aus solchen Transformationsgesellschaften in Ostmitteleuropa. Wir haben da einige Besonderheiten im Vergleich zu westlichen Gesellschaften, zum Beispiel, was Sie angesprochen haben, dass Personen, die anfällig sind für rechtsextremes Gedankengut, sozusagen im Westen traditionell eher ältere Leute sind, aber in der Region Ostmitteleuropa, und das würde ich jetzt wirklich hier über Sachsen hinaus zeichnen, eher jüngere Leute. Und das hängt stark zusammen mit den Erfahrungen des Umbruchs. Also dieses Gefühl, dass da irgendetwas passiert, was ich nicht beeinflussen kann und dass die Wahlergebnisse gar nicht so einen starken Unterschied machen. Also es wurden verschiedene Parteien ausprobiert, quasi zu wählen, aber das hat im Ergebnis gar nicht so einen großen Unterschied gemacht, weil eben die strukturellen Probleme so stark durchgeschlagen haben. So, und dann ist die Frustration groß, es macht doch anscheinend gar keinen Unterschied, dann brauche ich mir jetzt auch gar nichts mehr zu machen. Das ist jetzt natürlich jetzt sehr verknappt, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir das immer größer auch sehen müssen, die Ereignisse, die stattfinden. Das ist nicht nur Sachsen. Und da ist gerade politische Bildung an den Schulen ja so wichtig. Aber wir müssen dazu eben auch sagen, die Lehrerinnen und Lehrer sind ja selber ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, wir sollten jetzt nicht erwarten, dass die Lehrerinnen und Lehrer quasi von außen die Schülerinnen und Schüler erziehen, sondern das ist auch gut so, dass sie selber Teil der Gesellschaft sind, aber das müssen wir mitdenken. Das heißt, wir müssen dem auch Zeit geben, wie Systemwechsel an sich ja auch. Ja, und darüber könnten wir vielleicht auch sprechen.
Vielleicht noch eine Nachfrage, was die, was den Ausschlag am stärksten gibt, also bei diesen Gesellschaften oder Jugendlichen, die von diesen Umbrüchen besonders betroffen sind. Ist das die schwierige ökonomische Lage oder der das Wegbrechen alter Werte oder so? Was ist eigentlich der entscheidende Punkt? Es wird ja oft gesagt, denen geht es halt wirtschaftlich schlecht, also sind sie automatisch, werden sie automatisch radikalisiert? Das würde mich mal interessieren.
Das Problem, in Anführungszeichen, sind ja gar nicht die jüngeren Leute, sondern ihre Eltern. Die mittlere Generation ist das Problem sozusagen. Die haben selber erlebt, wie der Umbruch war, waren junge Erwachsene, als es losging, waren in ihren Biografien sehr stark davon betroffen, haben sich quasi aus ihrer individuellen Perspektive immer durchgekämpft, das Beste gemacht, haben sich von der Politik ein Stück weit zurückgehalten, aber sind noch wählen gegangen und hatten dann diese Frustrationserfahrungen. Und ihre Kinder erleben das eben nicht als was Schönes, am Wahltag wählen zu gehen, weil sie bei ihren Eltern nicht sehen, dass das was Tolles ist. Das heißt, es fehlt die Sozialisation, dass Politik was Schönes ist. Entweder sind sie völlig unpolitisch sozialisiert worden im Elternhaus oder mit Frustration sozusagen konfrontiert. Und das ist wahrscheinlich eher dann das Problem.
Okay, das finde ich deswegen sehr interessant, weil ich... Das muss ich an diesem Punkt hier einflechten. Ich war gerade in Finnland und die Finnen sind ja bei den PISA-Studien immer ganz weit vorne, sind sie immer noch und nicht mehr. In den letzten Jahren sind die Werte halt runtergegangen. Und da hat mir ein Wissenschaftler als Erklärung sowas Ähnliches gesagt. Das sagt, das sind die Anfang der 90er hatte Finnland große ökonomische Probleme, weil die Sowjetunion halt zusammengebrochen ist, dadurch vielen wichtiger Außenhandelsmarkt weg. Und in der Zeit sind viele, auch jüngere Leute, arbeitslos geworden eine ganze Weile. Nennt man in Finnland die verlorene Generation. Und deren Kinder sind sozusagen jetzt im PISA-Alter und denen fehlt die Motivation. Also insofern, das finde ich, für mich ist es jedenfalls sehr interessant, wie so gesellschaftliche Tendenzen durchschlagen, die man nicht unbedingt sofort oder mit Einzelmaßnahmen jetzt bekämpfen kann. Das finde ich, zumindest kann man es erklären. Maßnahmen muss man natürlich trotzdem ergreifen. Herr Roderfeld, Sie sind ja sozusagen der um den es geht, oder es sind Ihre Altersgenossen, um die es geht. Was haben Sie für ein Bild von Ihren schulisch super guten Mitschülern, die demokratiemäßig Nachholbedarf haben? Kennen Sie die überhaupt? Ist es im Land irgendwie unterschiedlich verteilt? Oder?
Ja, ich finde eigentlich, dass man das nicht so pauschal sagen kann, dass es jetzt Schüler gibt, die sozusagen keine Demokraten sind oder nicht. Also das ist sicherlich auch sehr unterschiedlich und da gibt es sicherlich auch ein Gefälle zwischen Stadt und Land. Also ich gehe selbst in Dresden zur Schule und ich muss sagen, dass zumindest meine Mitschüler alle recht interessiert sind an politischen Themen. Die sind also im Prinzip auch politisiert und wollen auch mehr darüber erfahren. Andererseits merke ich aber halt diese Diskrepanz, dass wir halt in der Schule oftmals über solche Themen auch nicht sprechen können, also zumindest im Unterricht, und dass der Unterricht einem auch sozusagen nicht das gibt, beziehungsweise dort das entsprechende Handwerkszeug gibt, dass ich mich tatsächlich auch gut sozusagen in diesem Dschungel politischer Parteien und politischer Inhalte zurechtfinde.
Haben Sie oder hatten Sie denn Politikunterricht?
Ich habe Politikunterricht, also bei mir ist das eine Sonderform. Es gibt ja in Sachsen das berufliche Gymnasium, wo man dann auch 3 Jahre lang Abitur machen kann, mit Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften in meinem Fall. Und dort ist Geschichte und Gemeinschaftskunde zusammengelegt. Und zumindest bei mir läuft das eigentlich im Prinzip meistens darauf hinaus, dass der gesamte Unterricht, also es sind 3 Wochenstunden, eigentlich auf Geschichte fokussiert ist. Das heißt, dass eigentlich dieser Gemeinschaftskundeunterricht dort eigentlich gar keinen Teil einnimmt. Allerdings weiß ich halt auch von anderen beruflichen Gymnasien, dass es da nicht so aussieht. Das heißt, man kann das halt auch nicht so klar sagen. Und ich denke mal, das liegt vor allem auch an der Umsetzung des jeweiligen Lehrers. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, wo ich auch ganz klar irgendwie einfach Nachteile auch gegenüber anderen Bundesländern sehe, ist einfach, dass man in Sachsen so rein zahlenmäßig wesentlich später einsetzenden Politikunterricht hat und das auch nicht in dem Umfang wie in anderen Bundesländern. Und ich denke mal, dass man zumindest in dem Bereich von politischer Seite auch aktiv werden müsste.
Okay, ja, vielen Dank für diese Erste Runde. Frau Kurz, Sie haben ja gesagt, dass Sie da was machen wollen. Mich würde mal interessieren, mit welchem Ansatz Sie da eigentlich rangehen wollen. Es geht ja nicht darum, die Schüler politisch in eine bestimmte Richtung zu drängen. Das ist ja nicht nur eine Unterrichtsfrage. Also was wäre Ihr Ziel, die politische Bildung in den Schulen zu stärken?
Also Schule hat immer etwas mit Menschen zu tun und schulische Prozesse sind sehr langwierige Prozesse. Wir können jetzt also nicht sagen, dass wir jetzt mal anordnen, politische Bildung nimmt jetzt einen hohen Stellenwert ein und wir ändern die gesamte Stundentafel. Da möchte ich dann gleich noch was dazu sagen, zu der wunderbaren Studie, die da die Stundenzahlen politischer Bildung vergleicht zwischen den Bundesländern. Und die Schüler seien Maschinen, die können wir jetzt mal umprogrammieren und dann kommen politisch wunderbar gebildete junge Menschen heraus, die ein absolutes Demokratieverständnis haben. Wenn das so einfach wäre, wäre der Bereich Bildung, Bildungspolitik so einfach, so ist es leider nicht. Ganz kurz nochmal zu der Stundenzahl. Also wenn ich mir die besagte Studie anschaue und Nordrhein-Westfalen mal betrachte und die Stundentafel und dann da geschrieben steht, in Nordrhein-Westfalen ist der Politikunterricht mit so und so vielen Stunden vorhanden und in Sachsen, unser Image haben Sie schon angesprochen, ist der nur mit so und so vielen Stunden vorhanden. Absolutes Defizit. Da muss diese Demokratiefeindlichkeit herauskommen. In Nordrhein-Westfalen heißt das Unterrichtsfach Geschichte, Erdkunde und Geschichte, Erdkunde, Gemeinschaftskunde. Das wird ab Klasse 5 3 Wochenstunden unterrichtet. Na, natürlich kommt eine gigantische Stundenzahl heraus. Bei uns wird Geschichte unterrichtet, da wird Geografie unterrichtet und Gemeinschaftskunde unterrichtet. Aber die Geschichte und die Geografie liest man weg in der Studie und hat die Gemeinschaftskunde betrachtet. Das finde ich nicht fair. Das ist kein valides Zahlenmaterial, aber, und das ärgert mich als Kultusministerin, aber, Herr Kerstan, wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe, Sie haben es vorhin erwähnt, Friedrich ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe, gebildet. Jetzt können Sie sagen, aha, jetzt haben Sie eine Arbeitsgruppe gebildet, das ist so mal die erste Maßnahme, mal sehen, wenn wir irgendwann da etwas spüren. Das sind immer so, wenn du nicht weiter weißt, ich sage den Satz mal nicht zu Ende, ne? Unsere Arbeitsgruppe ist zusammengesetzt so, dass nicht nur die Schülervertreter da Mitglied der Arbeitsgruppe sind, sondern die Wissenschaft, die Landeselternvertretung, die kommunale Ebene, der Oberbürgermeister von Bautzen ist zum Beispiel Mitglied dieser Arbeitsgruppe und die beschäftigen sich jetzt mit dem Thema politische Bildung an Schulen und zwar ganz praktisch. Denn eines muss ich hier sagen, unsere Lehrerinnen und Lehrer brauchen keine theoretischen Abhandlungen, die brauchen keine Hochglanzbroschüren, was politische Bildung an Schule heißt. Lehrerbildung, da kommen wir sicher dann nochmal drauf, muss dazu einen Teil leisten. Unsere Lehrerinnen und Lehrer brauchen ganz pragmatische, praktische Hinweise, wie politische Diskussion in den Unterricht, in den Schulalltag eingeflochten werden können. Und ich weiß, dass ich jetzt sicher
weil
zu lange...
Entschuldigung, weil Sie ja noch verunsichert sind von früher, sag ich mal, oder...
Das ist nicht nur Verunsicherung. Das Wort gefällt mir nicht. Ich bin seit 1977 Lehrerin, hatte ich vorhin gesagt. Und da gilt es jetzt wirklich, die ältere Lehrergeneration auf diesen nicht einfachen Weg der Diskussion mit unserer jungen Generation mitzunehmen und der jüngeren Generation das Rüstzeug mitzugeben, dass Schule eben kein unpolitischer Raum ist. Das ist unsere Aufgabe. Und ich sehe das Thema politische Bildung an unseren Schulen keineswegs an einer Stundentafel festgemacht. Für mich ist das Thema politische Bildung ein Inhalt, der in jedes Unterrichtsfach gehört. Es darf eigentlich keinen unpolitischen Unterricht geben. Das ist kein parteipolitischer Unterricht, sondern politischer Unterricht oder politische Diskussion kann in jedem Unterrichtsfach stattfinden. Ich finde es schlimm, wenn ein zum Beispiel ein Terrorakt stattgefunden hat und die Lehrerin, der Lehrer in den Klassen, oberen Klassen, aber nicht nur dort, einfach über dieses Geschehen des Vorabends hinweggeht und das überhaupt kein Thema in der Schule ist. Das darf nicht sein. Die Schule und die Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule mit solchen Themen konfrontiert werden und, jetzt komme ich auf den Beutelsbacher Konsens, kontrovers darüber diskutieren dürfen. Und auf diesen Weg wollen wir uns gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern begeben. Und ich weiß, dass die sächsischen Lehrer aufgeschlossen sind. Da wehre ich mich immer so ein Stück gegen das Bild, was Sachsen so vermeintlich nach außen. Also das werden Sie von mir heute noch mehrfach hören. Da bin ich eine Sächsin und da kämpfe ich auch für unsere Lehrerschaft, dass ich mir sicher bin, dass wir uns da gemeinsam auf den Weg machen.
Frau Lorenz, bevor Sie reden, würde ich gerne noch mal ganz kurz von Frau Barth hören, wie das in der Praxis aussieht. Also sowohl der Politikunterricht als auch so die Stimmung, sag ich mal, unter den Lehrern zu dem Thema. Ruhig nah ran ans Mikro.
Ja, das hängt hier ein bisschen. Wie sieht das nun so aus an unserer Schule? Wir haben im Lehrerkollegium auch kontroverse Diskussionen zu diesen aktuellen Themen. Ich habe keine aktuellen Zahlen, ob wir 30% Schüler haben, die in der Richtung tendieren, wie auch immer. Auf jeden Fall gehen wir mit den Themen, die aktuell passieren, in die Klassen und in den Klassen werden diese Themen besprochen und wir lassen auch kontraproduktive oder konträre Ansichten zu. Die Schüler sollen lernen, sich demokratisch miteinander zu verständigen und auch politische Diskussionen sachlich zu führen. Wir haben aus dem Grund uns entschieden, an einem Projekt teilzunehmen, was in Sachsen initiiert wurde von der Erich-Boss-Stiftung. Hier werden zwei Lehrer aus unserer Schule geschult, ganz speziell zu rechtsextremen Tendenzen. Das sieht so aus, dass sie ein Jahr begleitet wurden durch einen Professor der Technischen Universität und hier zielgerichtet Material erhalten haben, um diese Tendenzen zu erkennen und auch argumentativ dagegen oder damit umzugehen. Diese Kollegen setzen das in ihrem Unterricht mittlerweile um. Sie haben sich, da es mehrere Schulen gibt, in denen Lehrer fortgebildet werden, haben sie sich miteinander vernetzt. Und das bietet eine sehr schöne Plattform für die Lehrer, dass sie sich verständigen können und Unterrichtsthemen gegenseitig austauschen, Unterrichtsmethoden entwickeln, um in dem Unterricht Gemeinschaftskunde ganz speziell argumentativ zu arbeiten. Mittlerweile ist es so, dass die Kollegen sattelfest in diesen Themen stecken und wir mit unserem Kollegium pädagogischen Nachmittag vorbereiten, um hier auf die aktuellen Tendenzen alle Kollegen zu informieren, um mit den Schülern diese Themen zu besprechen. Wir sind eine der letzten Schularten, die Schüler durchlaufen und ich denke, wir müssen hier mit unseren Schülern politisch arbeiten. Ohne dem geht es nicht.
Und merkt man schon Erfolge sozusagen?
Ja, die Kollegen, die in dieser Fortbildung sind, werden von den anderen Kollegen zielgerichtet angefragt. Die Kollegen sprechen offen über ihre Fortbildung und wir sind wirklich schon insgesamt gespannt, wie dieser pädagogische Tag abläuft. Es nehmen drei Leipziger Schulen teil mit Lehrern an diesem Fortbildungskonzept und alle Leipziger Kollegen, das sind 6 Stück, werden dann an diesem pädagogischen Nachmittag mit meinem Kollegium arbeiten und die Schulleiter der beiden Schulen sind auch dabei und ich bin auf das Ergebnis gespannt und berichte auch gern darüber.
Vielen Dank. So, Frau Lorenz, ich hoffe, Sie haben Ihren Gedanken nicht vergessen, den Sie vorhin spontan hatten.
Ja, wir haben jetzt was gehört über Politik als Inhalt, also als Kenntnisse über den Gegenstand Politik. Aber was unbedingt dazugehört zu politischer Bildung an den Schulen, ist Demokratie als Lebensform. Also solche Entscheidungsprozesse durchzuführen, zu erleben Und das muss gar nicht unbedingt immer auf politische Inhalte so sehr ausgerichtet sein, sondern Politik, Leben, Demokratie als Lebensform heißt auch zum Beispiel über fachliche Inhalte, mit denen man sich in einem Schuljahr beschäftigt. Es gibt ja auch Spielräume für Lehrerinnen und Lehrer zu entscheiden, in bestimmten Anteil von Stunden, was sie tun, da Schülerinnen und Schüler einzubeziehen. Nur als ein Beispiel. Das ist gar nicht vordergründig Politik. Es ist Politik als Lebensform. Was die jungen Menschen brauchen, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass sie, wenn sie zusammen etwas entscheiden, dass das dann auch etwas bewegt. Ja, in der Politik als Großen ist es eben oft schwierig, wie ich vorhin sagte, es gibt strukturelle Probleme. Wenn wir wenig Finanzen in einem Bundesland haben, dann wird man das nicht mit einem Fingerschnipsen lösen können, das Problem. Aber es braucht die Erfahrung, dass ich gemeinsam zu Entscheidungen komme und welche Probleme dabei typischerweise auftauchen. Wenn ich das nämlich nicht erlebe, dann habe ich den Eindruck, diese korrupten Politiker, die sind, also entweder sind sie korrupt oder sie sind unfähig. Wenn ich selber als Gruppe Entscheidungen probiere in der Praxis und sei es zuerst mal auf den ersten Blick unpolitischen Themen, dann sehe ich ja, bestimmte Themen sind, Probleme sind normal. Das hat nichts mit Korruptheit oder mit Interessenlosigkeit zu tun. Und diese Erfahrung, die muss vermittelt werden. Und die kann in allen Unterrichtsfächern geschehen. Aber es muss um etwas gehen. Also es nützt nichts, jetzt zu sagen, okay, die Schülerinnen und Schüler sollen jetzt eben ihren Klassensprecher wählen. Das gibt es ja jetzt schon. Ja? Aber oft ist das mit wenig Interesse bedacht von Seiten der Schülerinnen und Schüler, weil nicht so viel dranhängt an der Schule. Sie müssen das Gefühl haben und auch ganz praktisch das Erleben, nicht nur das Gefühl, dass daran auch etwas hängt. Also, dass es um wichtige Dinge geht. Die Lage bestimmter Fächer am Tag vielleicht, bestimmte Unterrichte. Also das ist ja, kann ja selber Gegenstand einer schulinternen Debatte sein, was das jetzt sein könnte. Das gehört für mich dazu.
Vielen Dank, Herr Roderfeld, das ist treffend. Ich war früher auch mal Schülervertreter, vor Jahrzehnten natürlich. Was uns damals immer genervt hat, und wir haben es immer Sandkastendemokratie genannt. Also das ist so eine Pseudodemokratie. Die Schule ist ja kein Ort, der demokratisch organisiert ist. Man hat die von den Kultus eingesetzten Lehrer und Schulleiter und kann höchstens darüber mitbestimmen, was weiß ich, welche zusätzlichen Tiere noch angeschafft werden oder solche Geschichten. Wie sehen Sie das, also was dieses Thema Selbstwirksamkeit oder sich so einbringen können als Schüler, dass man merkt, man kann was verändern?
Also ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz auf die Schüler eingehen. Also es ist natürlich klar, dass die Schülervertretung sicherlich teilweise im demokratischen Erprobungsraum oder ja, dass es das die Schülervertretung teilweise leistet, das ist, denke ich mal, klar. Aber das Problem ist halt auch aus meiner Sicht auch, dass Schülervertretung halt nun mal auch nicht allen offen steht. Man muss ja im Prinzip gewählt werden. Und wenn man jetzt im Prinzip jetzt in den Landesschülerrat, da wo ich jetzt momentan bin, da muss man sogar über viele Ebenen gehen. Und das ist auch nicht ganz leicht. Das heißt, wir haben immer noch ziemlich viele, die sozusagen nicht die Möglichkeit bekommen, an solchen Strukturen teilzuhaben. Und das, was eben gesagt wurde, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Es fehlt ganz klar an Möglichkeiten, wo man sozusagen Demokratie auch an der Schule erproben kann, sozusagen auch mal selbst miterleben kann. Was ich da immer ein ganz schönes Beispiel, unter anderem auch die Jugendwahl, die jetzt auch in Sachsen wieder zur Bundestagswahl an einigen Schulen soll. Aber ich denke mal, es muss auch außerhalb von Jugendwahlen und außerhalb von, ja, von solchen besonderen Projekten, die meistens nur kurzfristig stattfinden, einfach eben quasi, wo ich halt solche demokratischen Prozesse auch spielen kann, vielleicht mehr oder weniger. Und ich denke mal, da haben wir einfach in Sachsen, es gibt zwar viele gute Projekte, es gibt zum Beispiel, oder beziehungsweise es gibt gute Projektvorschläge, so würde ich es mal formulieren, aber ich denke mal, es ist vor allem Aufgabe der Schule, das auch umzusetzen. Das heißt, wir brauchen dort die Offenheit des Kultusministeriums, die Offenheit der Lehrerinnen und Lehrer und der Schulleitungen, damit man sowas tatsächlich starten kann, weil ich denke mal, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Es haben auch viele Schüler Interesse, sozusagen solche Projekte mal durchzuführen. Und ich musste eben zustimmend nicken, als gesagt wurde, dass es halt auch einige Schüler an der Schule gibt, die sich sagen, dass halt Politiker abgehoben sind, dass Politiker halt eigentlich keine Ahnung haben. Und ich muss halt zum Teil sagen, ich habe jetzt halt dadurch, dass ich halt jetzt im Landesschülerrat bin, relativ viele Politiker. Und ich kann halt auch so sagen, dass es nicht so ist. Aber es ist halt, oder aus meiner Sicht ist es halt ein ganz großes Problem, dass es solche meint. Und ich muss, um nochmal sozusagen auf die Stundenzahl von vorn zurückzukommen. Sachsen beispielsweise, also das ist jetzt an den Hauptschulen, also an der Hauptschulbildung haben wir ab der 9. Klasse Politikunterricht und das, was eben gesagt von der Kultusministerin, dass es auch in Geschichte und Geografie politische Inhalte gibt, weil ich denke mal, dass vor allem dieser Gemeinschaftskundeunterricht eigentlich sehr wichtig ist, dass der auch auf jeden Fall nochmal gestärkt werden muss. Ich habe, wie gesagt, in der Hauptschule, ich habe 9 Jahre verlasse ich die Schule, mache eine Ausbildung und in Sachsen setzt der Unterrichtskunde dann in der 9. Klasse ein. Das heißt, ich kann mir dann so rechnen, 30 Schulwochen, ich weiß jetzt nicht, ob das 30 Schulwochen sind, aber dann kann ich so ungefähr rechnen, dass ich dann 60 und da muss ich ganz klar sagen, dass das einfach zu wenig ist und das ist auch, das ist sowieso allgemein auch so, eigentlich ist meine Einstellung, dass man eigentlich schon von der Grundschule an sozusagen anfangen müsste, über solche Sachen auch zu sprechen, weil da ist Defizit, ist auch ein Defizit bei den Schülerinnen und Schülern.
So, die Ministerin fühlt sich
ja angesprochen an der Stelle. Ich habe vorhin die Arbeitsgruppe politische Bildung und ihre Zusammensetzung erwähnt. Ich gebe Friedrich hier recht, wir sind da auch miteinander im Gespräch. Er hat den Hauptschulbildungsgang erwähnt und ich möchte nicht nur den Hauptschulbildungsgang erwähnen. Es wird die Aufgabe sein, schon sehr bald die Aufgabe sein, dem Material, den Unterlagen dieser Arbeitsgruppe darüber nicht nur nach, auch umzusetzen, dass Entschuldigung, die Wichtung der Stundentafel in Sachsen noch einmal angefasst wird. Es ist wichtig, dass im Hauptschulbildungsgang nur in einer Jahrgangsstufe der Lehrplan füllt 30 Wochen. Ein Schuljahr hat übrigens über 40 Unterrichtswochen und Lehrerinnen und Lehrer können die Möglichkeit, aus einer wahnsinnig großen Fülle von Angeboten zu wählen, ganz praktisch, die sie in den Gemeinschaftskundeunterricht einbauen können. Also das ist eine Angelegenheit, wie wird Demokratie gelebt? Eine Angelegenheit der Schulen vor Ort. Den meisten gelingt das sehr gut. Manch Kollegium diskutiert noch mal miteinander, wie es solche demokratischen Prozesse noch besser leben. Wir werden schon bald dazu kommen, die Stundentafel noch einmal genau anzuschauen, den Gemeinschaftskundeunterricht nicht nur im Hauptschulbildungsgang einen anderen Stellenwert geben. Ich vorhin, damit haben wir Politik zu lange aus unseren Schulen draußen gelassen. Das muss ich so mit Ja beantworten und deshalb werden wir Änderungen vornehmen. Ich möchte es damit sagen, dass mehr Gemeinschaftskundeunterricht die Bildung an Sachsens Schulen glänzend dastehen lässt. Es ist, und das möchte ich immer wieder, eine Aufgabe aller Unterrichtsfächer und des gesamten Lehrerkollegiums und eine Aufgabe zum Beispiel unserer Ganztagsangebote. 96% der sächsischen Schulen haben Ganztagsangebote. Herr Kerst, dann sind wir schon wieder Spitzenreiter. Erster Platz. Und das ist eine Chance für unsere politische Bildung als Schulkultur zu leben.
Herr Ruderfeld.
Apropos, dass das sozusagen Aufgabe von jedem Unterrichtsfach wäre. Wissens ist es an den sächsischen Universitäten nicht so, dass Lehramtsausbildung ist, gibt es keine Verpflichtung, ein Modul zu belegen, was auch diese politische Bildung, und ich finde, das sind einfach so ganz konkrete Sachen, wo man auch sofort politisch tätig könnte. Und das ist das, was mir eben gerade noch eingefallen ist. Und ich denke mal, wenn man wirklich, dass jeder Lehrer sozusagen auch oder jeder Lehrerin und jeder Lehrer sowas auch ansprechen kann und solche Diskussionen unter Umständen auch zu aktuellen Themen auch moderieren. Ich finde mal, das muss es einfach auch Pflicht sein, dass man sowas im Studium auch lernt. Und sind einfach, also ich sage halt immer, okay, wir machen jetzt eine Arbeitsgruppe und ich bin auch sehr dankbar, dass es jetzt diese Arbeitsgruppe gibt. Ich hoffe auch und ich denke auch, dass sich daran wird, aber andererseits denke ich auch, dass es sozusagen noch mehr braucht, dass man vielleicht eine kleine Revolution des Politikunterrichts sagt und nicht nur einige Anpassungen, sondern man sollte versuchen, das Konzept nochmal letztlich zu überarbeiten, weil es einfach ganz viele Schwachstellen gibt und man sollte sozusagen nicht das, was quasi 25 Jahre jetzt an sächsischen Schulen die Maxim war, dass man halt sozusagen möglichst aus den Schulen raushalten möchte, dann sollte man sozusagen nicht Rückstände davon wieder in das jetzige System übernehmen, sondern man sollte sich wirklich mal über eine Neukonzeptionierung Gedanken machen.
Okay, ne? Kleine Revolution ist ja wissenschaftlich auch ein interessanter Ausdruck, den man nochmal genauer auslegt. Frau Lorenz, Sie hatten vorhin schon mal einiges zur Lehre, also vorher gesprochen hat, ein bisschen was zur Lehrerausbildung gesagt. Das finde ich so interessant, dass es auch dem Auditorium hier nochmal zur Kenntnis kommen sollte, finde ich. Also wie die Lehrer in dem gebildet werden, wer da überhaupt landet und so weiter, bitte.
Es scheint mir ganz wichtig, jetzt wieder diesen System und allgemeinen Blick auch auf die Fachs zu werfen. Nicht nur zu schauen, was sind Inhalte, die im Lehrplan stehen, in der Stundentafel oder so, sondern das Ganze komplexer zu verstehen. Und da müssen wir auch zum Beispiel schauen, wer sind die Gemeinschaftskunde unterrichten an Schulen. Und ich kann das ja nun aus meiner eigenen Arbeit, dass die Gemeinschaftskunde Lehrerinnen und Lehrer oder künftigen weniger das Gleiche fachlich erst zumindest am Anfang des Studiums studieren wie Politikwissenschaftlerinnen. Aber wir haben es mit unterschiedlichen Menschengruppen zu tun. Das ist wirklich klar ersichtlich. Und das ist interessant, wie ein und derselbe Stoff, der vermittelt wird, auf diese Personengruppe nicht wirkt. Und genau das ist es, womit ja auch Lehrerinnen und Lehrer konfrontiert sind. Wir machen entweder, das ist eine schwierige Aufgabe, was soll eigentlich vermittelt werden an den Schulen? Und dann haben aber die Lehrer es zum Beispiel in Stadt und Land, aber auch dann grundsätzlich sonst mit sehr unterschiedlichen zu tun. Bei uns ist es so, wenn ich mir die Studierenden anschaue, das ist so, relativ viele Lehramtsstudienplätze. Der NC ist leichter als bei den wenigen Studienplätzen Politikwissenschaft, da ist der NC sehr anspruchsvoll. Das eine sind also Leute, die von Anfang an mit einer hohen Bereitschaft, die sie schon in der Schule unter Beweis gestellt haben, an die Universität kommen. Und beim anderen größeres gesellschaftliches Spektrum. Hinzu kommt, dass Lehramtsstoff Bildungsaufsteiger sind. Das heißt, nicht alle natürlich. Es gibt auch, da waren schon immer Lehrer in der Familie und man liebt das Fach und das wird weitergegeben. Aber es gibt eben Menschen, die jetzt Abitur machen konnten und die dann überlegen, was studiere ich denn und was kennen sie denn, was man studieren kann? Was für ein Beruf? Da ist Lehrer das, den man kennt. Man hat es selber erlebt in der Schule, vielleicht fand man Lehrer toll. Das heißt, diese Studierenden auch an der Universität mit anderen Herausforderungen zu tun, als wenn sie als Erste in einer Universität studieren. Also sie sind mit ganz vielen Dingen konfrontiert und dann haben sie mehrere Fächer, während Politik zum Beispiel nur einfach studieren. Wir sollten mehr darüber nachdenken, was das macht mit Personen und wie wir dann damit umgehen. Ja? Also wir sehen zum Beispiel sehr große Leistungsunterschiede in den Ergebnissen zwischen den Politikwissenschaftsstudenten und den anderen. Was ich auch sehe, was mir Sorgen macht, wenn ich rede, dass politische Bildung vermitteln heißt, Begeisterung für Beteiligung zu vermitteln, dass die Lehramtsstudierenden selber sich gar nicht beteiligen. Aus welchem Grund auch immer, müsste man mal erforschen. Wenn
also in der Studentenpolitik? Oder?
Nur Politikwissenschaftsstudierende sind bei uns im Rat. Ich kriege jetzt sofort Ärger, falls das irgendjemand hört. Nein, es gibt auch einige ganz wenige Studierende. Aber Selbstwirksamkeitserfahrung, was ich vorhin gesagt habe, das sollte natürlich auch personal da sein. Es ist nur technisch und künstlich, wenn ich abstrakt erzähle, wie es Beteiligung zu haben. Ich muss auch daraus erzählen können, wie es ist, Beteiligung zu erzählen. Und nur so springt ein Funke über und das brauchen wir. Und ich möchte nochmal einen Punkt sagen zu diesen institutionellen Stellschrauben. Ein Ministerium kann und sollte aus meiner Sicht nicht alles vorgeben. Es braucht eine Einstellung in den Schulen, die Spielräume, die durchaus vorhanden vieles, stärker zu nutzen. Also viele demokratischen Prozessen kann man jetzt schon umsetzen, wenn ein Wille da ist.
Ja, ich muss, einmal muss ich auch noch in dieser Runde, würde mich da anschließen, weil sie, kann man gute Politiklehrer ausbilden, aber wir leben ja in einer Zeit, im Moment, wo Tag, selbst wer sich lange mit Politik beschäftigt, überrascht wird und neue dramatische oder auch angenehme Sachen passieren. Wenn man morgens mal in der Schulklasse mit drüber redet oder am nächsten Morgen, das finde ich ist eine Haltung als der Ausbildung, also man muss ja als Lehrer auch nicht die richtigen Antworten gleich wissen, finde ich, sondern erstmal Raum geben für diese Diskussion. Frau, ja.
Okay, Sie sagen, dann macht man das einfach im Unterricht. Ich bin selber Lehrerin und es ist halt nicht so, dass, oh mein Gott, jetzt gestern Terror, was weiß ich, Trump gewählt. Ja, das sind definitiv ja Bewegungen, die Schüler auch alle mitbringen. Aber jetzt mal Beispiel Mathematik. ich bin Klassenlehrer und ich habe dafür eigentlich keine Zeit. Den Schülern umgeben, sich in meinem Unterricht darüber zu unterhalten. Und deswegen Stundentafel, da kriege ich ganz große Ohren. Wie sieht es denn mit einer Stunde aus, jetzt nur einmal in der Woche für die Klasse geben würde, sodass die Klasse Zeit hat, sich über sie relevante Themen zu sprechen, können politische Themen sein, im Sinne von, hier wird gemobbt bei uns, wie damit umgehen, oder halt auch Aktivitäten planen, also dieser Demokratie als Lebensform halt wirklich auch eine Zeit zu geben. Ja, also es gibt Klassenleiterstunden. Aber Verein. Also das ist vielleicht sowas wie, es gibt Zwerge, habe ich auch mal gehört. Ich glaube, dass es tatsächlich ganz schön ist, hier von weiter Ferne darüber zu reden, dass ja immer Zeit dafür sein muss. Aber es gibt dauern halt nur mal eine halbe oder eine Dreiviertelstunde. Und Schüler haben nicht das Recht, wir möchten jetzt in unserem Unterricht darüber reden. Und deswegen glaube ich, dass es sowas wie eine Ratsstunde halt braucht. Und welchen Erfolg hätten wir, wenn wir sowas, um Demokratie zu fordern in unserem Freistaat? Das ist meine Frage.
Ja, jetzt muss natürlich was zu sagen, das ist so, gehört zu dem Ping-Pong dazu. Und dann würde mich nochmal interessieren, wie das in der Praxis zu handeln ist.
Also erstmal freue ich mich, dass Sie sich offenkundig sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie komme ich mit meinen Schülern in engen Kontakt mit den Schülern und wie bringe ich aktuelle Tagespolitik und generell die Lebenserfahrung der Schüler mit in den Diskussionsprozess ein? Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich halte überhaupt nichts von einer separaten Demokratie. Ich habe jetzt mal aufmerksam ins Publikum geschaut und das besteht ich als Lehrerinnen, Schulleitern, Gewerkschaftsvertretern. Übrigens freue ich mich, dass also eigentlich alle Gruppierungen der Bildungspolitik Sachsens hier sind. Insofern sage ich immer wieder, ich weiß, dass Sie möchten würden. Unsere Lehrpläne sind auf 30 Wochen ausgerichtet. Ein Schuljahr hat ein ganz 40 Wochen. Natürlich kann ich nicht sagen, ich diskutiere jetzt 45 mit den Schülern und das mache ich bei 5 Mathematik-Wochenstunden, 3 Wochenstunden. Dann ist das Mathematik, wenn wir das jetzt mal so organisatorisch einordnen, nicht gegeben. Ist Zeit, ich weiß, dass ich da starken Gegenwind bekomme, es ist Zeit, politische Diskussionen in jedes Unterrichtsfach einzubauen. Schon den Kopf schütteln, ich weiß, dass ich mich da auch noch intensiv mit den Lehrerinnen und Lehrern auf dem Weg. Ich sage auch, es kommt mitunter vor, dass man sich hinter einer vermeintlichen steckt. Ich weiß, da ernte ich jetzt noch harschere Kritik für meine Aussage. Trotzdem ist das Meinung. Und das ist ja auch ein demokratischer Diskussionsprozess, wenn wir da miteinander streiten. Wichtig ist, was ich an der Stelle erwähnen möchte, ist, dass wir im Maße an unseren Oberschulen in Sachsen, die eine wahnsinnige Aufgabe zu stemmen haben, mit Heterogenität der Schülerschaft und der Lehrerausstattung, dass wir an unseren Schulen haben, die neben den Lehrerinnen und Lehrern unterstützen, den Schulsozialarbeiter, den Praxisberater, dass wir haben uns darüber Gedanken gemacht, zum Beispiel Präventionsarbeit, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht das Mädchen für alles sein müssen, sondern dass es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Schüler gibt. Jetzt versagt meine Stimme.
Vielen Dank, Frau Barth. Vielleicht
ich übernehme mal. Ich kann den Lehrern nicht vorschreiben, dass sie am nächsten Tag nach irgendeiner Situation, die weltpolitisch stattgefunden hat, sofort mit Schülern sprechen müssen. Diese Situation muss sich im Unterricht ergeben. Und es hat, denke ich, jeder Lehrer die Zeit und auch die Freiheit, 10 Minuten, eine Viertelstunde oder auch mal 45 Minuten mit den Schülern die Situation zu sprechen. Und das liegt, denke ich, in der Verantwortung des Lehrers. Unbedingt. Und da mal eine Note weniger im Schuljahr gegeben wird, das kann jeder Lehrer erklären. Das spielt an der Stelle nicht die Rolle. Die Schüler müssen diese Antwort bekommen. Das ist ganz wichtig.
So. Ich kann mal so sagen, also faktisch, jedenfalls in meiner Schulzeit, das jetzt oder die jetzt fast beträgt, ist das genau zweimal passiert, nämlich beides Mal ich glaube in der 11. beides Mal zu Pegida, weil das, ich gehe in Dresden zur Schule und das ist natürlich auch besonders ein Thema gewesen, aber ansonsten war das eigentlich, dass man tatsächlich einfach mal sozusagen vom Stoff ausgeschert ist und gesagt hat, okay, jetzt nehmen wir Zeit und sprechen wir halt über das Thema, das ist eigentlich so gut wie nie vorgekommen. Insofern, weiß ich nicht, man kann hier immer viel reden, aber letztendlich halt, was sozusagen getan werden muss, damit das sozusagen auch flächiert. Also, na klar, man kann sicherlich das schlecht steuern, man kann auch nicht dem Lehrer jetzt im Einzelnen, wie er seinen Unterricht zu gestalten hat. Aber aus meiner Sicht ist es auch gewissermaßen eine Pflicht, dass man solche Sachen auch mit einbringt. Und so wie hier Qualität teilweise gezeichnet wird, so habe ich sie jedenfalls nicht erlebt.
Vielen Dank. Ich würde wir müssen leider Schluss kommen, nicht weil die Ministerin nicht, doch sie ist wieder auf dem Weg. Aber wir haben natürlich Nachfolgetermine. Ich möchte gerne einmal den Punkt noch bringen. Es ist ja sicher nicht eine Frage des Politikunterrichts, eine Frage der Diskussion im anderen Unterricht, sondern politische entwickeln sich ja durch die Familie dann gerade im Teenageralter sehr stark durch Groups und es gibt Forschung zum Beispiel in Mannheim, dass viele politische Grundhaltungen schon im frühen Kindesalter, also nicht fest zementiert werden, aber das sehr stark entwickelt werden. Haben Sie eine Idee, wie man sozusagen darüber, wie man auch die Eltern mit einbeziehen kann, also wie man sozusagen aus Signale setzen kann, dass da mehr passiert? Jeder, der sich angesprochen fühlt.
Bei uns ist es relativ schwierig, in einem beruflichen Eltern noch zu erreichen. Die Schüler sind zum großen Teil über 18, damit ist die Arbeit mit den Eltern gering. Aber ich denke, Elternabenden bestimmte Themen ansprechen oder man kann den Eltern mit unteren Schularten, wo die Politiker, an welchem Projekt nehme ich als Schule teil, wir haben sehr viel mit Ausbildung zu tun und wir informieren eben die Ausbildungsbetriebe mit unserem schulischen Inhalt. Wir beschäftigen uns zum Beispiel sehr stark mit Fairtrade, mit gesundem Leben und das hat auch etwas mit politischer Haltung zu tun. Endlich die Gesellschaft sich verändert hat und das müssen wir den Schülern erklären. Das machen wir auch mit den Ausbildungsbetrieben und das geht dann letztendlich auch an Eltern irgendwie in der Informationskette.
Danke, Frau Lohr.
Das ist eine ganz schwierige Frage und ich habe immer sehr natürlich jede Entscheidung jetzt wieder auf eine ganz heterogene Gesellschaft trifft. Dann, die stehen praktisch täglich auf der Matte vor den Lehrern und die müssen sich immer rechtfertigen, was sie jetzt machen. Überengagierte Eltern, würde ich jetzt vielleicht manchmal sagen. Und dann haben wir Eltern, die interessieren sich überhaupt nicht dafür, was in der Schule passiert. Die erwarten, dass die Schule macht. Und dann, wenn die Kinder zu Hause sind, dann stehen andere Themen auf der Tagesordnung. Und wir sollen Lösungen finden für alle. Ich finde, auch das spricht dafür, dass wir eine Flexibilität bauen, die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort entscheiden lässt, je nach Bedarf, wie sie damit umgehen. Das heißt, wir formulieren bestenfalls vielleicht bestimmte Ziele, die erreicht sollen, aber nicht unbedingt den genauen Weg der Zielerreichung. Vielleicht wäre das eine Form Steuerung, die geht. Ich würde, also Ausgangspunkt der Stärkung der Bildung in Sachsen ist ja jetzt dieses alarmierende Signal mit rechtsextremistischen und populistischen Überzeugungen in der Gesellschaft, aber nicht nur bei jungen Leuten. Wir sprechen ja junge Leute eigentlich einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft, die mir jetzt mit mehr völligen, wie Sie sagen, praktisch irgendwie anders erreichen sollen. Wir haben aber ein Problem in der Gesellschaft in der Breite und deshalb finden Sie sagen, wir müssen mit diesen Änderungen auch die mittlere Generation erreichen, über die Kinder. Den finde ich sehr bedenkenswert und da sollten wir vielleicht projekten, wie das geht, dass die Eltern auch beteiligt werden.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank an die Runde. Gute Besserung, Frau Kurt. Das läuft. Und vielen Dank ans Auditorium. Und Sie haben ja gemerkt, dass es auch manchmal toll ist, Regeln zu brechen, um zu Wort zu kommen. Das kann ich eigentlich jedem raten, der was verändern möchte in dieser Gesellschaft. Ja, vielen Dank und einen schönen Tag noch. Sehr schön, bei Ihnen gewesen zu sein. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.